Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und ich hoffe, uns ist per Telefon zugeschaltet Satari Singh. Satari, bist du in der Leitung?
Ich bin in der Leitung. Kannst du mich hören?
Ich kann dich sehr gut hören. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch gemeinsam führen können. Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, Satari Singh ist ein Schüler des amerikanischen Sikh-Lehrers Yogi Bhajan und ist einer der Hauptvertreter dieser spirituellen Richtung, die aus Indien kommt, hier in Deutschland. Viele kennen vielleicht den Yogi-Tee als Tee. Der Yogi-Tee ist ein Produkt von eurer spirituellen Arbeit sozusagen. Und du bist in Hamburg zu Hause und ich hatte die Ehre, letzte Woche bei dir in Hamburg in eurem Golden Temple Teehaus für einen Abend mit dir gemeinsam zu sein. Und da sprachen wir über Bewusstseinsentwicklung und eine neue Kultur. Und wir dachten einfach, es wäre wirklich spannend, dieses Gespräch weiterzuführen, weil es war ein Gespräch, wenn ich das so sagen darf, über authentische spirituelle Praxis. Würdest du dem so zustimmen?
Ja, denke ich auf jeden Fall. Ich bin ganz fasziniert erstmal von dieser Technik und froh, dass ich es geschafft habe, jetzt auch hier bei
mir zu sein. Ja, wir sind sehr froh, dich hier mit dabei zu haben und auch so ein Gespräch eben hier über Internet und Telefon gemeinsam führen zu können. Und ein Grund, warum ich dieses Gespräch wirklich auch in diesem Forum gern weiterführen wollte, ist, wie wir letzte Woche dieses Gespräch geführt haben, das ja den Titel hatte über Bewusstseinsevolution, war sehr schnell, zumindest für mich wahrnehmbar, dass in unserem Gespräch etwas zum Tragen kam, das nicht selbstverständlich ist. Nämlich authentische spirituelle Praxis in einer Weise, wo Spiritualität nicht eine Zugabe zu etwas ist, sondern etwas, das zutiefst das Leben trägt. Und Spiritualität ändert sich sehr radikal, wenn es einfach nicht nur etwas ist, das als Zugabe, auch wenn es eine schöne Zugabe des Lebens ist, sondern wenn es in welcher Form auch immer das ausmacht, was das Leben eigentlich ist. Deswegen haben wir auch diese Sendung mit dem Titel versehen, Spiritualität braucht den ganzen Menschen. Und was ich so faszinierend finde, weil wir haben ja durchaus auch verschiedene Herkünfte, verschiedene Hintergründe, aber trotzdem, unabhängig von verschiedenen Zugängen, trifft sich da etwas, was mit Spiritualität jenseits dieser unterschiedlichen Zugänge zu tun hat. Ist das auch dein Eindruck gewesen? Würdest du dem so zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke mir, von meiner Herangehensweise, mein Grundverständnis, Spiritualität nicht etwas, sag mal, zusätzlich zu unserem menschlichen Leben, sondern ist der Grund von jedem menschlichen Leben. Und wie mein Lehrer das so schön formuliert hat, jeder Mensch ist in seinem Wesen schon spirituell. Ja? Wir kommen nicht hier als Menschen in diese Welt, um dann ein bisschen Spiritualität auf gut Glück mal zu erhaschen, sondern wir kommen als spirituelle Wesen schon auf diese Welt, und zwar jeder und alle, um hier eine gewisse menschliche Erfahrung zu machen. Mhm. Und das heißt, wenn wir uns nur in einer gewissen, wie du sagst, Authentizität begegnen, dann ist ein Gleichklang quasi vorprogrammiert, denn dann kommen wir sozusagen zu dem an, was wir im Eigentlichen sind. Wir sind ja im Eigentlichen spirituelle Wesen. Und je tiefer, einfach je direkter wir in uns selbst lernen und uns erlauben, in uns hineinzuhorchen, je mehr sind wir auch dessen ganz gewiss.
Was willst du sagen, wenn du das so formulierst, wir sind eigentlich spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen? Das kann man zuerst einmal als einen wirklich wunderschönen spirituellen Satz nehmen, der sehr motivierend ist und sehr, sehr inspirierend ist. Aber wenn ich wirklich den Satz versuche, zutiefst ernst zu nehmen, so wie ihn du sagst. Wir sind eigentlich spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung haben, dann stellt dieser Satz natürlich eigentlich meine Identität, also das, wer ich meine zu sein, ganz radikal in Frage. Und fordert mich eigentlich radikal heraus, weil all das, was ich als selbstverständlich nehme, in meinem Selbstverständnis, muss ich einmal außen vor lassen, um überhaupt so eine Aussage wirklich an mich ranlassen zu können.
Naja, ich denke mir das so, weißt du, also es hat verschiedene Aspekte. Wenn ich spirituellen Menschen begegne und wenn wir mal anfangen, anderen zu begegnen, dann reißt das meistens gar nicht ab. Wenn ich nur mit dem Taxi irgendwie bis zum Flughafen fahre, dann sagt mir der Taxifahrer, ich habe da mal eine Frage an Sie. Kann ich Sie mal was fragen? Und dann stellt sich raus, das ist ein Sufi, der aus Pakistan nach Deutschland gekommen ist. Und jetzt irgendwie wissen will, ob wir nicht irgendwie miteinander was zu tun haben. Also Begegnungen von authentisch spirituellen Wesen zu authentisch spirituellen Wesen passieren auf einmal dauernd. Und von daher nehmen wir, wenn wir einmal diese Scheinwelt mal ein bisschen durchbrochen haben, auf einmal wahr, dass die anderen Menschen genauso spirituelle Wesen sind wie wir, aber auch erstmal sich nicht trauen, das selbst wahrzunehmen und auch nicht trauen, dann sich so mit anderen in Beziehung zu setzen.
Jetzt sind wir natürlich gleichzeitig aber auch Menschen, die in einer ganz bestimmten Zeit leben in einer Zeit, die geprägt ist durch unheimlich viel Möglichkeiten an Informationen Zugang zu finden, auch Möglichkeiten über geistige Hintergründe, über Philosophien, über spirituelle Richtungen, aber auch im Prinzip alle Traditionen dieser Welt stehen uns per Internet wirklich in einer Art und Weise zur Verfügung, wie es noch vor 10 Jahren vollkommen undenkbar war, noch nicht dran zu denken, wie es vor 50 oder vor 100 Jahren war. Gleichzeitig sind wir Menschen, die zu einer Form von Mündigkeit gefunden haben, die durch unsere europäische Geschichte uns anders prägt, als wir zum Beispiel im klassischen Indien geprägt sind. Denkst du, dass deswegen Spiritualität heute eine andere Form annehmen muss, als sie in traditionellen Gesellschaften annimmt?
Das Lustige ist, ich komme gerade aus unserem Teehaus und wir haben eine Lesung gerade von einem Hamburger Dichter, der liest Bertolt Brecht bei uns im Teehaus gerade.
Bertolt Brecht im Golden Temple Teehaus.
Das hat mich so zum Schmunzeln gebracht und so schön, hat mir nochmal wieder andere Inspiration gegeben, weil ich, Biermann sprach ja mal vom Meister Brecht, eben er hat besonders gelesen Brechts Gedichte über Lao Tse und seine chinesischen Gedichte und die Gedichte von Herrn Keuner. Und es war einfach so ein Spaß, ja, und ein großes Verständnis. Und ich glaube, dass egal welcher Schule wir angehören, wir können auf einem bestimmten Niveau von Tiefe und eigentlich immer mit anderen Kulturen Verständnis haben. Was unser Problem heute ist, dass sich auf einmal 1000 Wege geöffnet haben, die alle zu Recht sich sozusagen präsentieren und für den Zeitgenossen oder für den Menschen auf einmal eine Vielfalt von kulturellen und spirituellen Wegen zeigen, die eigentlich eher dann keine Erleuchtung mehr darstellen, sondern eine Verwirrung und eine nahezu Ohnmächtigkeit über die Frage, wohin soll ich mich jetzt wenden? Ein kleines Beispiel, wie ich mit Yoga angefangen habe, das war 1979 ungefähr, habe ich versucht, ein Buch über Yoga zu finden in der hier größten Hamburger Bibliothek im Heuskamp-Ecke Osterstraße. Die haben mich nur mit dem Zeigefinger nach ganz oben im Regal verwiesen und mir die Leiter gegeben. Und da sollte ich mal gucken, da müsste vielleicht irgendwas sein, was ich gefunden habe, war ein kleines Büchlein von Blavatsky. So, das war alles, was es 79 über Yoga gibt. Man geht in dieselbe Buchhandlung, in irgendeine andere und findet Tausende und Tausende von Büchern in den gängigen Katalogen über Yoga. Und das ist nur ein Yoga. Also die Ausuferung und Ausweitung verdeckt eigentlich die Situation, dass doch im Kern es immer um dieselbe Information geht. Und eins von Brechts Gedichten war gerade dieses kleine Gedichtlein vom Buchsbaum, wo er natürlich in der typisch brechtschen Form sagte, die Form verschleiert dauernd, dass es sich um einen Inhalt handelt. Da wollte ein Buchsbaum beschnitten werden zu einer Kugel und wurde so abgeschnitten, dass hinterher der Baum nicht mehr da war, aber die Kugel war dann irgendwann mal rund. Und so geht es uns auch. Der Inhalt ist flöten, aber wir haben 1000 kleine Kugeln hinterher. Ja.
Wie sollen wir, wenn wir wirklich ein authentisches spirituelles Interesse haben, in diesen postmodernen Zeiten, in der wir leben, mit dieser Überfülle, die du beschreibst, wie sollen wir hier damit umgehen, um zu etwas zu finden, was wirklich trägt, zu etwas zu finden, was wirklich das beschreibt, was du am Anfang kurz umrissen hast, dass es einfach um diese Erkenntnis geht, wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung haben. Wie sollen wir uns dem nähern? Oder wenn ich mal die Frage bei dir anfangen kann, du gehst ja einen sehr außergewöhnlichen Weg, allein wenn man dir begegnet, vermutet man ja nicht jemanden, der in Hamburg groß geworden ist, sondern dein Äußeres ist ein starker, direkter visueller Ausdruck deiner spirituellen Lebenseinstellung, einfach von deinem Sikh-Hintergrund, deiner Kopfbedeckung, auch deinem traditionellen Bart. Das ist ja etwas, das braucht ja eine Entscheidung für einen modernen Menschen, so etwas annehmen zu wollen. Wie kam es bei dir dazu? Und denkst du, dass das heute etwas ist, dass das wirklich ein Weg ist, der uns offen steht?
Ich glaube, dass für Menschen heute, so wie ich es beobachte, es erstens schwieriger geworden ist, eben ob dieser Fülle von Entscheidungsmöglichkeiten eine wirkliche Entscheidung zu treffen für einen Weg. Weil man kann ja morgen nochmal was anderes machen, heute mal zu den Sufis, morgen gehe ich mal zu den Anthroposophen und übermorgen kann ich ja auch mal eine Lesung irgendwo von einem Kurs im Wundern mal anhören. Das ist auch alles gut und denkbar, aber ein einfaches Bild, was ich am Beginn meines Weges bekommen habe, wenn du auf der Suche nach Wasser bist und willst einen Brunnen graben, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dich irgendwann für eine Stelle zu entscheiden. Du kannst ja gucken, hier oder da mit dem Kompass, Wünschelrute oder wie immer, wo du Wasser vermutest, und dann musst du in die Tiefe gehen. Und das ist vielleicht für Menschen heute schwierig, aber das ist der einzige Weg, egal welchen Weg du gehst. Du musst bereit sein, und du kannst immer nur aus deiner inneren Überzeugung oder aus einem, sag mal, das nehmen wir mal Glauben, aus einem Glauben oder einem, wo man Glauben ja mit festen Dafürhalten auch anders ausdrücken kann. Du musst aus diesem festen Dafürhalten sagen, also jetzt an der Stelle gehe ich. Und hier gehe ich in die Tiefe. Weil du kommst nicht auf Wasser, du kommst nicht auf die Essenz, du kommst nicht zu dir selbst, wenn du nicht bereit bist, an einer Stelle zu sagen, ja, und ob das ein Sikh damals oder ob das modernes Christentum ist oder ob das irgendein anderer Weg ist, allen ist meines Erachtens gemeinsam, dass du dich hinwenden musst in diese Tiefe. Und ob wir jetzt, das wäre eine interessante Frage, ob wir heutzutage dazu weniger oder mehr oder gar wie auch immer in der Lage sind, in uns zu entscheiden oder zu verpflichten sozusagen, für uns selbst innerlich in die Tiefe zu gehen, das ist eine interessante kulturelle Frage. Ich würde mal behaupten, dass es schwieriger geworden ist, wenn ich die Menschen ansehe, aber ich würde auch gleichzeitig behaupten, dass das Potenzial der Menschen heute in die Tiefe zu gehen größer ist als je zuvor. Irgendwo habe ich das Gefühl, alle sind eigentlich bereit dazu und alle wollen es zu gehen, aber es ist noch nicht ganz die Zeit gekommen, den Schritt auch zu tun. Man verschiebt ihn gerne noch auf morgen. Na, morgen will ich das bestimmt mal tun. Heute muss ich noch ein bisschen was anderes machen erstmal, aber morgen gehe ich dann in die Tiefe. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen wirklich ganz kurz davor sind, jetzt den Schritt zu tun. Aber dann verlangt natürlich unsere sehr aufregende und auch betriebsame Zeit immer wieder ihren Tribut und sagt, nee, jetzt arbeitet man erst noch mal, jetzt kriegen wir erst noch mal Kinder oder jetzt machen wir erst mal dieses. Morgen kannst du in die Tiefe gehen. So ist es in meinem Leben auch gegangen. Ich war auch um die 1980 in Griechenland und hatte immer so, ich gehe jetzt mal in die Berge und dann bleibe ich so lange, bis ich erleuchtet bin. Naja, ich bin bis heute nicht in den Bergen gewesen, ich bin dann eher im Aschram gewesen. Aber der Punkt wird kommen. Ich habe das Gefühl, der Punkt ist sehr dicht vor uns, dass wir sagen, so Schluss jetzt. Jetzt mache ich mal ernst. Jetzt tue ich es. Und ich glaube, dass es getan werden muss. Es geht kein anderer Weg dran vorbei. Ich kann weder ein Mantra verstehen, noch eine Technik verstehen, noch einen Weg gehen, wenn ich nicht bereit bin, alle meine Bänder und Kabel und Außenbindungen mal wie den Buchsbaum zu beschneiden und zu sagen, jetzt gehe ich mal nur in die Richtung auf mich selbst.
Zwei Fragen habe ich da dran. Das eine, höre ich dich richtig, dass du sagst, es ist egal, wo man den Brunnen gräbt?
Ich würde das mal These hinstellen, ja.
Und das Zweite, was bedeutet das wirklich, oder was verstehst du darunter, wenn du sagst, in die Tiefe gehen?
Also wenn egal, wo du gräbst, ist egal. Es wird immer, man wird immer auf Wasser stoßen, weil dieses Graben, er hat auch zwei Komponenten, ja. Das Graben ist alles meine eigene Tätigkeit und mein eigenes Tun, mein eigenes Bitten darum, in die Tiefe zu kommen. Mhm. Die andere Komponente ist Gottes Gnade. Mhm. Ja. Sonst kannst du immer haarscharf dran vorbeigraben. Mhm. Ohne Gottes Gnade, wie deine Gnade ist, finde ich nicht so der Quelle. Mhm. Und von daher kann aus diesem Aspekt glaube ich eben, dass es egal ist, weil es ist nicht so sehr die Technik, wobei ich doch glaube, dass die Technik wichtig ist. Ich meine, ob du gute Sparten hast oder nicht, das macht schon viel aus. Ja? Ob du ein gutes Kriya kennst, eine gute Meditation kennst, das macht schon viel aus. Und das würde ich auch nicht zu gering schätzen. aber der Aspekt der Gnade ist fast noch sehr bedeutsamer. Und der Aspekt des wirklich Wollens, ja, den nur, ich sag mal, der Heilige Geist oder Gott selber prüfen kann in dir. Graben alleine ist es gar nicht, sondern deine innere feste Überzeugung und Absicht, dass da was zu finden ist, dass deine Zeit gekommen ist, dich zu finden. Und dass sie auch, was wie früher die meisten haben, Leute das gesagt haben, und mag ich immer die Hand im Rücken. Ich lass dich nicht, ich lass dich locker, ja, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich zuvor. Also ich lass nicht mehr locker, dass du dich mir dem Blinden zu erkennen gibst.
Was unterscheidet dieses Nicht-Lockerlassen von einem Lockerlassen, was letztendlich nicht in die Tiefe geht? Wo würdest du sagen, beginnt das wirklich in diese Tiefe Eindringen? Hat das bestimmte Kriterien? Ist das eine bestimmte Qualität? Wenn dich einfach jemand fragt, ja, was meinst du denn mit dieser Tiefe? Was ist diese authentische Tiefe? Oder wie erkenne ich denn, dass ich da wirklich wo runtergehe? Oder dass ich wirklich was will? Was ist dein Kriterium der Unterscheidung?
Also, ich glaube, es gibt verschiedene Stufen und Kriterien. Die eine Kriterien ist, dass du dankbar wirst. Dankbar in dem Sinne für alles, was dir passiert, weil in dem, dass du dankbar sein und dankbar werden, ist quasi für mich gelebte Transzendenz. Und wem danke ich? Ja. Wem danke ich? Wem bin ich zu Dank verpflichtet? Ja, bin ja nur mein Gott, mein Guru verpflichtet, der, wo ich immer mehr erkenne, ich bin in seinen Plan, in seine Gegenwart eingebunden. Seine Gegenwart ist voller Wunder. Ich mache dieses Leben nicht, sondern dieses Leben geschieht mir aus seiner Gnade heraus, so dass diese Transzendenz, diese Gegenwart des Göttlichen, die Gegenwart des Heiligen, wird immer mehr eine Selbstverständlichkeit in deinem Leben. Und deine Antwort darauf ist Dankbarkeit. Ja, und das kann ein ganz einfacher Mensch irgendwo auf der Welt sein. Ich habe mal ein schönes Bild, wir haben in einer kleinen Galerie, mit der ich zusammengearbeitet habe, einen Ausschuss von Hopi-Indianern gehabt. Die Hopi, die sich nennen die friedlichen und in einem ganz unwirtlichen Landstrich von Amerika eben Mais angebaut haben. Und die Mais mit Hilfe von den spirituellen Kräften, selbst in diesem kargen Land, eben zu einer absolut großartigen Qualität herangezüchtet haben. Aber manchmal eben auch auch trotzdem Hungersnot gehabt haben. Die haben sich übrigens in dieses Land zurückgezogen, um nicht in Konkurrenz mit anderen Stämmen zu stehen, in dieser Konkurrenz, nicht in kriegerischen Auseinandersetzungen mit anderen Stämmen zu kommen, deswegen nannte man sie eben auch Hopi, die Friedlichen, weil nur sie konnten mit ihren spirituellen Kräften diesen wunderbaren Mais in diesem kargen Land anbauen. Aber wenn es dann wirklich zu einem Hunger kam, sah man den Bild von dieser Frau, die sagte, diese Gebete waren nicht intensiv genug. Einen ganz einfachen und selbstverständlichen und sie waren auf ihrem Land und sie war nur ein Mensch, der auf einem Land war und ganz eindeutig ihre Lebensumstände in Beziehung gesetzt hat zum Himmel, zum Spirituellen, zum zusammen Transzendenten, zum heiligen Leben und dies hat bis in die einfachsten Anbauen, einfachste Ernte, das Mais mit hineingewirkt. Und so haben auch die Menschen in unserem Land, wenn du die Bauernhäuser im Weltland dir anschaust, ja, am Anfang und am Ende, Gott, ich lege ich mein Leben in deine Hände oder was an den Bauernhäusern steht. Diese einfache, direkte Spiritualität haben Menschen viel erlebt, indem sie einfach, einfach ist es nicht, aber indem sie ihr Leben immer durchdrungen gesehen haben von Gottes Wirken.
Was ich so beeindruckend finde, und das ist etwas auch, was wirklich bei mir hängen geblieben ist von unserer Begegnung, die wir letzte Woche bei unserem gemeinsamen Abend hatten, dass sich einfach eine spirituelle Tiefe zeigt. Also dass da wirklich eine Wahrnehmung von spiritueller Tiefe ist. Und dass da etwas sichtbar wird, das erstens schwer zu benennen ist. Es hat fast mehr ein Resonanzphänomen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und es hat gar nicht so viel jetzt mit philosophischen Kontexten zu tun. Obwohl ich nicht sagen will, dass es gar nichts damit zu tun hat, weil es schon damit verbunden ist, einfach eine gewisse tiefe Weltsicht zu haben, aber im Primär sind sozusagen die Art und Weisen, wie man das benennt, gar nicht so das, was das primär auffallend ist, sondern man begegnet Menschen und diese Menschen haben eine Tiefe, eine Hingabe oder wie du auch sagst, eine Dankbarkeit, und zwar eine tiefe Dankbarkeit an das Ganze, in welcher Formulierung auch immer, die durch ihr Wesen zum Ausdruck kommt. Und das können einfache Menschen sein, das können auch sehr gebildete Menschen sein, aber es ist eigentlich ihr Menschsein, das hier zum Ausdruck kommt, wo du merkst, da ist etwas, da berührt dich etwas, das kommt von einer tieferen Dimension, wenn du empfänglich dafür bist, so eine tiefere Dimension überhaupt wahrnehmen zu wollen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich immer so, dass diese existenzielle oder spirituelle Tiefe etwas ist, das einfach aus unserem Menschsein kommt und gleichzeitig ist Spiritualität neben dieser, was vielleicht eine Herzensqualität ist oder eine tiefe charakterliche Qualität ist, auch eine Frage, wie wir uns in dieser Welt verhalten wollen. Das heißt, es geht hier auch um die Frage, wie soll ich leben? Also mein Lehrer Endo Cohen bringt es immer auf den Punkt, dass es eigentlich nur zwei spirituelle Fragen gibt letztendlich. Die eine heißt, wer bin ich? Und die andere Frage heißt, wie soll ich leben?
Ja.
Und die Frage
ist ja auch genau da, wo wir mit angefangen haben.
Ja.
Wenn ich mich jetzt, sage ich mal, ohne das noch mal präziser zu formulieren, aber nur als ein spirituelles Wesen begreife, ja, ein Wesen, das in Kontakt mit dem Geist, mit dem Spirit ist, der kommt in eine ganz interessante Weise die Frage, wie soll ich leben, schon auf mich zu. Denn wenn ich den anderen Menschen, der mir gegenüber ist oder mit mir ist oder bei mir ist oder den ich treffe, jetzt nicht als Fremden, sondern als Menschen, der selbst dieselbe spirituelle Kern hat, anschaue, dann entsteht eben diese interessante Resonanz. Er wird genauso auf einmal auf dich zukommen, wie du ihn siehst. Mhm. Denn diese Resonanz, in der du ihn siehst, in der du in seine Augen schaust und ihm begegnest, eben als eigentlich spirituellen Geschwister oder Teil desselben spirituellen großen Kosmos, zu dem auch du gehörst, so wie du ihn mit solchen Augen ansiehst, tritt er in Resonanz und schaut dich genauso zurück. Und auf einmal gibt es eben ein Verständnis, egal mit wem, ob es mit dem Autohändler aus Lenzburg ist oder ob wir beide auf der Bühne sitzen, diese Resonanz funktioniert ganz oft. Und ich muss ja sagen, ich probiere es auch immer aus, ob sie wirklich immer funktioniert. Ich lasse es nicht eher locker, ich will das auch genau sehen. Mhm. Oftmals ist es ein bisschen aufdringlich, aber oftmals funktioniert es auf einer ganz einfachen Ebene, dass man sich halt anlächelt, anstelle aneinander vorbeizugehen. Mhm. In dem Lächeln ist dann schon dieses Wissen davon und darum. Ja, und es macht dich glücklich in dem Moment, weil es ja, es ist so, stimmt. Wir sind beide Teil desselben großen spirituellen Universums.
Ja, und das ist meines Erachtens zweifellos einfach die Grundlage von allem, was letztendlich spirituell genannt werden kann. Und es ist eine tiefe menschliche Erfahrung, die nur als ganzer Mensch gemacht werden kann. Die Frage, die zweite Frage, wie soll ich leben, bringt noch eine andere Dimension mit ins Bild. Nämlich eine Dimension, ich würde sagen, unseres Weltverständnisses. Und was mich sehr interessiert ist, wie gehen diese zwei Dimensionen zusammen, wie verbinden sich diese zwei Dimensionen, weil es mir den Anschein hat, dass diese erste Dimension, von der wir gesprochen haben, eigentlich was Zeitloses ist. Die war immer so und wird wahrscheinlich immer genauso sein. Da ist etwas angesprochen, etwas berührt, das mit Zeit nichts zu tun hat. Und das andere hat sehr viel mit Zeit zu tun und mit Zeitverständnis. Und dann sehen wir, dass wir vor 1000 Jahren auf die Frage, wie sollen wir leben, andere Antworten auch gefunden haben, und als wir sie jetzt finden, und dass man einfach mit ins Bild holen muss, wir als Menschen, wir als Menschheit, wir haben in den 1000 Jahren was gelernt. Da ist ein Lernen vonstatten gegangen. Ein Lernen, dass wir erwachsener geworden sind. All das, was unsere menschliche Geschichte, und ich bestreite auch gar nicht, dass diese menschliche Geschichte widersprüchlich, zwiespältig und oft nicht eindeutig ist, aber ich habe doch den Eindruck, wenn man genügend Abstand nimmt, dass man mit all diesem Auf und Ab und all diesen Sackgassen und all diesen Einbrüchen doch ein Lernen wahrnehmen kann. Dass wir als Menschheit heute mehr wahrnehmen als nur unseren jeweiligen kulturellen Kontext, dass wir uns als ganze Menschheit wahrnehmen können, dass wir lernen, dass es verschiedene Kulturen gibt, dass wir lernen, dass diese verschiedenen Kulturen miteinander leben müssen, auch wenn sie verschiedene Hintergründe haben, und dass diese Tiefe und diese Vielfalt irgendwie zusammengehen müssen.
Ja.
Stellt sich da die Frage nicht dann neu, wie verbinden sich diese zwei Dimensionen, jetzt wo das nicht mehr einfach nur aus einem Kontext, aus einem kulturellen Hintergrund angesehen werden kann, sondern wo man eben sehen muss, die Tiefe ist die gleiche, aber es gibt so viele Perspektiven, mit der man diese Tiefe betrachten kann.
Also, erstmal, zum einen ist es immer eine individuelle Entscheidung. Mich hat seit vielen, vielen Jahren mehr oder weniger immer wieder derselbe Satz inspiriert, die Käthe Kollwitz zum Ausdruck gebracht hat, für ihre Arbeiten, für ihre Kunst, wo sie sagte, ich will wirken in dieser Zeit. Das war für mich einfach Gesetz, ja. Ich bin hier, ich will wirken in dieser Zeit. Wie, das ist zu überlegen, aber ich will erstmal wirken, ich will nicht ein Leben führen, sag ich mal, das sich aus dieser Zeit heraushält. Das ist ja auch ein durchaus gängiger Weg des Yoga, sich aus der Zeit herauszuhalten und die zweite Frage gar nicht zu beantworten, sondern einfach bei der ersten zu bleiben.
Ja.
Das ist Sikhs, wie wir sind, nie, seit hunderten von Jahren nie denkbar. Wir wollen wirken in dieser Zeit und unser Guru Nanak ist halt zu den Yogis in Himalaya gegangen und gesagt, was machen ihr hier? Dort unten leiden die Leute an den unsäglichsten Bedingungen des Lebens und ihr, die ihr es besser könnt und besser wisst, ihr seid hier oben in aller Abgeschiedenheit bei euch selbst. Hier braucht euch keiner. Unten seid ihr gebraucht in den Niederungen der Welt. Das ist erstmal immer wieder für mich eine ja, das will ich auch. Wie ich dann wirken kann und wo, denke ich individuell. Der eine baut Windkraftwerke, der andere ist bei Greenpeace auf dem Boot, der vierte ist in Afrika bei den Ärzten ohne Grenzen und der dritte macht irgendwie so ein kleines Teehaus und versucht eine offene Tür zu haben für Inspiration. Aber dann hast du natürlich sehr recht, in der Zeit heute ist natürlich insgesamt anders und erweitert, als die Zeit früher war. Wobei ich dir sagen muss, die Zeit früher war auch phänomenal. An zwei Orten will ich dir kurz versuchen zu sagen, was mich immer verwundert hat. Ich war in Irakien, in Kreta, im Museum für Münzen. Und ob du es glaubst oder nicht, es waren die Prägung der alten Münzen, die also ja 1000, 1500 vor Christus und so weiter geprägt worden sind, hatten die Symbole aller Weltreligionen.
Hm.
Und das konnte kein Zufall sein, dass da wirklich alle Symbole aller Religionen vertreten waren. Eine unglaubliche Auswahl, falls mal jemand da in der Nähe ist, guckt mal rein. Das heißt, diese kleine abgeschiedene Insel im Mittelmeer schien auf welche Weise auch immer Kontakte mit der ganzen Welt zu haben.
Mhm.
Interessanterweise, hier oben bei uns an der Wolderkant, in Dithmarschen, gab es mal eine freie Republik Dithmarschen, die es geschafft hat, sich damals vom dänischen Joch, in dem sie den dänischen König in eine Falle gelockt haben, die mit seinem Heer die Deiche geöffnet haben und die armen Dänen sind alle abgesoffen und Dithmarschen wurde für einige Jahre eine freie. Diese Dithmarschener Bauer hatten nachweislich auch mit all den anderen Bewegungen in ganz Europa Kontakt. Nun frage ich mich, wie ein Dithmarschener Bauer diese Kontakte mit aller Welt gehabt haben konnte. Ist für mich unerklärlich, aber trotzdem reale Geschichte. Das heißt, Menschen haben auch früher schon weltumspannende Beziehungen scheinbar gehabt. Finde ich spannend. Trotzdem, per Internet, jetzt mit unserem Radio, haben wir andere Möglichkeiten, derjenige, der sich morgen ins Flugzeug setzen kann und übermorgen, ich sag mal, in der himmlischen Palast in China gehen kann oder in den Tempelanlagen von Kambodscha oder auf den Pyramiden in Gizeh oder in Mexiko, die unsere Vorfahren bestaunen kann, wird natürlich ein anderes Weltbild noch haben. Und das ist gut so, dass wir die Welt heute durch unsere Medien als Einheit wahrnehmen können. Das brauchen wir dringend. Trotzdem muss ich dir sagen, ich bin immer wieder erschüttert durch die ganzen Fakten, die sie ahnen, dass unsere deutsche Wirtschaft, die nun heute täglich wieder zum Wachstum sozusagen jubilierend aufgebrochen ist, auch durch Kriegsindustrie einfach wächst. Ja? Wir wissen zwar, was mit Waffen passiert, wir wissen auch, dass wir Brüder und Schwestern und Menschen überall haben und trotzdem das Wachstum in Deutschland, in den USA, in Russland, in China wird vorangetrieben durch die Vernichtungsindustrie, durch Kriegsindustrie.
Mhm.
3 Millionen Tiere werden täglich in Frankreich alleine geschlachtet, unter denen wir müssen uns die vielleicht kurz aufschauen, welche Zustände, welches Karma, welche Leiden wir schaffen. Auch keiner. Wir tun es, wir produzieren Waffen, die beste Maschinenpistolen, Panzer, U-Boote und wir töten 3 Millionen mit dem Schöpfer, wie wir das bei den Christen ja heute schon hören. Und solange wir in dieser Realitätsebene nicht ändern, haben wir eigentlich nur mittelalterliches und barbarisches Leben heute modern perfektioniert. Und wir müssen uns fragen, wie weit wir Augen und Ohren davor verschließen können, dass dieselbe barbarische Situation, die sich dann im einen oder anderen Irakkrieg oder wo immer sein Aderlass lässt, wie weit wir wirklich da weitergekommen sind in der Realität.
Ja, und genau darin sehe ich auch immer wieder die Frage, wie sich diese zwei Dimensionen, von denen wir vorher gesprochen haben, zu einer Einheit finden. Ja. Ein Bild, das mir da immer wieder vorschwebt und wo ich gern einfach auch so deine Antwort drauf haben würde, wie du diesen Widerspruch erlebst. In verschiedensten Zusammenhängen bin ich Menschen begegnet, direkt oder teilweise auch nur über Medien, also über Film oder so, von denen ich einen Eindruck habe, dass da wirklich diese Tiefe präsent ist, dass da etwas offen ist, dass da auch diese Dimension der Dankbarkeit, von der du gesprochen hast, da ist. Und gleichzeitig in der Art und Weise, wie diese Menschen die Welt verstehen, ist eine große Enge. Das Wort Fundamentalist ist hier ein Wort, das hier oft dann auch zutrifft. Und es ist egal, ob das jetzt christlich, Moslem, hinduistisch, jüdisch oder was auch immer ist. Aber da verbindet sich etwas. Und das ist, ich finde es so frappant, weil du merkst, jedenfalls ist das mein Eindruck, ja. Da lebt etwas ganz authentisch Tiefes und das ist echt, das ist nicht irgendwie was Aufgesetztes, Künstliches, sondern das sind teilweise wirklich bewundernswerte menschliche Wesen. Und dann in der Art und Weise, wie sie sich in die Welt einbringen oder wie sie die Welt verstehen und daraus Antworten finden, ist was erschreckend Enges.
Oder umgekehrt. Menschen, die scheinbar Haut und Haaren, ja, bereit sind, in nächtelang Suppenmaß zu schenken, zu heilen in den grotesken Situationen für vergewaltigte Frauen im Kongo und was weiß ich, ja, müssen gar nicht diese große spirituelle Background irgendwie leben oder nach außen zeigen. Ja. Die tun das und ich bewundere diese Menschen, wenn ich davon irgendwie in Kontakt komme, diese Albert Schweizerische Inga. Für mich oder für uns im Kundalini-Yoga ist Toleranz ein absoluter Gradmesser. Wir können uns keine Yoga vorstellen, das nicht in dem der einzelne Teilnehmer, Teilnehmerin nicht wächst in Toleranz und Mitgefühl. Toleranz und Mitgefühl sind für mich der Gradmesser für die Entwicklung des Yoga. Also, ich glaube schon, dass es einhergeht mit dem Fundamentalismus. Es gibt grauenhafte Beispiele, dass zum Beispiel die Sänger in Pakistan von einem Fundamentalisten erschossen werden. Weil diese lebendige Tanz- und Meditations- und Gesangeskultur, die wir kennen von dem Nusrat Ali Vatikan zum Beispiel, von dem Fundamentalisten dort in der Kämpfung versucht auszurotten. Also für mich ist das eine schlimmere Sache als die ganzen Taliban-Geschichten, dass sie sich also jetzt nicht gegen, ich sag mal, irgendwie einen fremden Besatzer richten, sondern sie richten sich gegen ihr eigenes inneres Herz. Das ist ganz, ganz grauenhaft und zeigt meines Erachtens auch diese Beschränktheit des Fundamentalisten. Und da wage ich dir so leise zu widersprechen, dass da dieser Fundamentalist wirklich auf der einen Seite diesen Weg nach innen gegangen ist. Ich würde mal doch dagegen stellen, dass wer in dieser Weise nach außen intolerant ist und eine absolut unmenschliche Lebenspraxis hat, ich würde sagen, würde mal behaupten, der wird auch innerlich nicht erreichen. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube einfach, dass eine Unsicherheit und eine ein Unverständnis im eigenen spirituellen Weg und eine wirkliche laienhafte Missverständnis diesen Weg innehaftet, wenn ich nach außen so intolerant und so grausam agiere. Mhm. Ich bin nicht bereit, eine große Seele hinter solchen verbrecherischen Taten zu vermuten. Also eine entwickelte Seele. Die Seele selbst ist natürlich groß, aber ich bin nur bereit, einen noch unentwickelten Weg, eine unentwickelte Seele hinter sowas zu vermuten. Ja. Auch hinter diesen ganzen Sachen wie Schächtung und so weiter. Ich kann nicht verstehen, wie ich mit meinen Kindern in einen französischen Schlachthof gehen kann und zusehen kann, was immer für ein Feiertag da ist, wie ein Tier geschächtet wird, das bedeutet, wie man ihm bei lebendigem Leib die Kehle durchschneidet und bei lebendigem Leib das Blut daraus rennen lassen sieht. Das ist für mich, sorry, too much. Ja. Kann ich auch keine große Heiligkeit dahinter vermuten. Kriege ich nicht hin.
Schön, Satari, weil wir auch schon in der Zeit jetzt ein wenig fortgeschritten sind, möchte ich gerne auch die Sendung gerne aufmachen für unsere Hörer, die sich hier mit Fragen an dich und uns hier wenden können. Dazu würde ich gerne auch wieder die Telefonnummern durchsagen. Ihr könnt uns erreichen in Deutschland unter der Vorwahl 0234 543 98 10, in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30, der Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Die Grundschaltung der Telefone ist wie gewohnt die Stummschaltung, das heißt, Sie können sich da mit der Stern-6-Tastenkombination freischalten, sodass wir Sie auch hören können und nach dem Gesprächsbeitrag mit Stern 6 auch wieder stummschalten, sodass die Leitungen möglichst störungsfrei bleiben. Gleichzeitig gibt es wie immer die Möglichkeit, sich hier in dieses Gespräch per E-Mail mit reinzubringen. Die E-Mail-Adresse noch einmal radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Und die Leitungen sind jetzt schon offen und vielleicht ist jemand hier, der sich hier schon mal direkt einbringen möchte. Wenn das gerade nicht der Fall ist, dann werde ich hier eine von den E-Mail-Fragen, die schon hier angekommen sind, vorlesen, wo eine Hörerin fragt, mich würde interessieren, ob Satari Singh eine Vision einer Kultur hat, die aus Menschen besteht, die alle erwacht und zur spirituellen Dimension des Lebens und ihr Leben aus dieser Erkenntnis leben. Was wäre anders? Wie würde die Kultur aussehen?
Frage. Ich gehe mal den ersten Schritt hinein von dem, was ich denke, was vor uns liegt, bevor ich in die letzte kommunistische oder indische Variante eines Lebens hineingehe. Und der nächste Schritt, den ich jetzt sah und den wir auf verschiedensten, noch laienhaften Weisen beginnen, ist eine Form von Gruppenbewusstsein, Gemeinschaftsbewusstsein herzustellen, wo wir über die individuelle Lebensweise, die uns geprägt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, versuchen, hinein und hinaus zu wachsen, in dem, was wir erkennen, dass wir gemeinsam, nehmen wir als populäre Zitat, wo zwei oder drei in meinem Namen, in meiner Identität zusammen sind, da ist meine Kraft, meine Liebe mitten unter euch, wie Christus gesagt hat, wo wir dieses versuchen herzustellen, eine größere Wahrheit, eine größere Weisheit, eine größere Einheit zu finden, in dem, dass wir vom Ich zum Wir kommen. Das finde ich einen tollen neuen Schritt, wenn uns das, wo immer wir sind, ob in der Arbeit, im Beruf, in der Familie, wenn wir mit dem zum Wir hinkommen, nicht du, was, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, ja, sondern solange wir gemeinsam, wie können wir als Familie, wie können wir als Arbeitsteam, ja, jeder ist ja auch der Team, es grüßt sich das Coca-Cola-Team oder es grüßt sich das Team. Alle sind der Teams, aber wie weit schaffen wir wirklich ein Gruppenbewusstsein, ein Gemeinschaftsbewusstsein herzustellen? Kommen wir da zur größeren Weisheit? Das wäre für mich der nächste Schritt, die nächste Vision, wo wir in Gruppen gemeinsam uns beraten und gemeinsam hineinfühlen, welche die tiefere Weisheit, die Gruppen, gemeinsame Energie, gemeinsame Wahrheit, die wir herstellen können, wenn wir uns zusammenkriegen, wenn wir uns zusammen einstimmen, also wenn wir dann auch zusammen handeln. Ja. Erste kleine Vision.
Ich würde auch gleich gerne eine zweite Frage dazugeben, obwohl es auch jetzt nicht als Frage gestellt ist, aber sicher auch so gemeint ist, dass du einfach dazu was sagen kannst. Da schreibt eine Hörerin, ihr habt über Dankbarkeit gesprochen und das hat tief in mir resoniert. Dankbarkeit und dieses tiefe Vertrauen ins Leben haben einen engen Zusammenhang mit meiner Erfahrung. Mir scheint auch, dass die tiefe Dankbarkeit einhergeht mit einem Fokus auf das Positive, Gute und Schöne. Und aus dieser Haltung zum Leben führe ich ein völlig anderes Leben, das sich aus der Lebensquelle selbst nährt. Herzliche Grüße.
Toll. Ja, ich glaube, ich kann nur dankbar sein, wenn in mir tief die Überzeugung da ist, dass dieses große Ganze, von dem ich mich als Teil empfinde, ein Gutes ist, ja, dass ein Sinnvolles ist, ein Bewusstes ist und ein Wegweisendes ist. Wenn ich nicht diese Erfahrung gemacht hätte, sozusagen auf den Berge des Bewusstseins stehen, mein eigenes Leben zurückverfolgen und nach vorne projizieren, erkennen kann, dass alles das Sinn gehabt hat, dass alles das förderlich war, dass alles das Wachstum und Lernen hervorgebracht hat, für mich und hoffentlich auch für andere. Wenn ich diese Überzeugung nicht hätte, dann würde auch die Dankbarkeit nicht funktionieren. So, ja, das stimmt. Dankbarkeit wird nur dann empfunden werden, wenn ich mich empfinden kann als Teil von einem sinnvollen, einem positiven, einem wachsenden Universum, in den ich mich einbringe und in dem ich teilhaben darf.
Diese Dankbarkeit, die Hörerin jetzt wieder aufgegriffen hat und die ja von dir in dieses Gespräch auch mit reingebracht wurde, ist ja auch ein ganz spannendes Phänomen, wenn ich mich selbst und meine Motive ansehe, weil jeder von uns kennt, das Leben ist mit zig Herausforderungen gespickt. Und es gibt kein Leben, es gibt sicher Leben, die herausfordernder sind als andere Leben, aber Herausforderung ist einfach Teil dessen. Und meine Fähigkeit, und da würde ich dich einfach bitten, dich fragen wollen, ob du das auch so wahrnimmst, meine Fähigkeit in all dem, wo ich mich vielleicht gefordert fühle, eine wirkliche Dankbarkeit wahrnehmen zu können, führt mich zu einer tiefen Wahrnehmung, was dieses Leben letztendlich wirklich ausmacht. Diese Positivität, von der diese Hörerin spricht, ist etwas, das übersteigt diese Herausforderungen. Und da ist ein mein Verhältnis zu diesem Wachstumsimpuls des Lebens, den du beschreibst, ist ein vollkommen anderer, wenn er etwas unerschütterlich dankbar ist. Und dieses unerschütterlich dankbar wirft mich aber auch in eine Dimension von etwas, was nicht wissbar ist. Etwas nicht kognitiv wissbar. Anders vielleicht doch, aber es ist etwas radikal Unbekanntes. Aber es ist die absolute Dankbarkeit, die dein Leben wirklich auf den Kopf stellen kann, weil deine Dimension als wahr erkannt wird, die von solchen Herausforderungen einfach nicht in Frage gestellt wird.
Also, was ich beobachte in meinem Leben ist heute habe ich gerade nun auf der Rückfahrt hier von meinem Job im Hafen bei Yogi Tee bis zu unserem Teehaus, wo ich nun liebe, mit dem Fahrrad zu fahren, gerade ein bisschen Sonnenstrahlen in meinem Gesicht zu haben, hatte ich nun mal wieder einen Platten, ja. Da sind also dann irgendwelche Idioten, die Scherben auf die Straße schmeißen und Bierflaschen und dann, jetzt habe ich innerhalb von 4 Wochen, glaube ich, zum dritten Mal schon einen Platten, das ist einfach eine Katastrophe für einen Fahrradfahrer. Aber es hat mich doch gelassener gemacht oder gelassener reagieren lassen. Also, ob ich nun da oder in anderen Situationen gelassen bin, ich meine, ich habe auch mit einem Freund dort gesprochen, der sagte, ich bin so traurig, ich bin so verletzt. Ich habe gesagt zu ihm, wir haben eigentlich in diesen Verletzungen und in diesen Herausforderungen eigentlich nur eine Chance. Wir können horchen, was es für uns für eine Bedeutung hat. Ich meine, vieles in den Lebensritualen, in denen wir derzeit leben, ist bedeutungslos geworden. Aber auf unserem Weg, je weiter wir gehen, werden wir horchen um das Bedeutungsvolle, das, was eine Bedeutung daran für uns hat. Wir lassen uns lenken. Wir lassen unser Leben lenken. Und ja, diese Lenkung findet eben oft durch kleine oder mittlere Katastrophen und Herausforderungen statt. Aber die Gelassenheit, mit der wir es annehmen können, basiert auf der Erfahrung, dass es im Ende gut ist, dass wir im Ende nicht fallen gelassen sind, dass wir aufgehoben sind, dass wir nicht aus der positiven, aus dem guten Lebensgefüge herausfallen, sondern dass wir noch ein bisschen unseren eigenen Kurs korrigieren können. Und wenn wir darum ringen, sozusagen, dann zu horchen, zu hören und tendenziell auch zu gehorchen, worin die Korrektur in unserem Kurs von unserem eigenen Lebensrhythmus passiert, dann, ja, dann scheint die Sonne wieder und dann gibt es einen neuen Reifen.
Jetzt möchte ich doch noch die Gelegenheit benutzen, nochmal die Mikrofone hier aufzumachen und zu sehen, ob sich jemand hier auch direkt per Telefon mit einbringen möchte. Die Leitungen, denke ich, sind jetzt wieder offen. Wenn das auch jetzt gerade nicht der Fall ist. Per E-Mail haben wir einige Fragen. Und eine, die ich hier noch zum Abschluss bringen möchte, ist, ihr habt von Menschlichkeit gesprochen, schreibt ein Hörer. Ihre Wichtigkeit für eine heutige Spiritualität, eine Qualität beim Graben nach Tiefe. Was behindert sie? Was fördert sie? Was ist zu überwinden oder anzuschauen und zu transzendieren, um sie zur Entfaltung zu bringen?
Dinge kommen ja immer unerwartet. Und Großmäuligkeit hilft uns nicht sehr weiter. Und man möchte gerade vielleicht den Abend und den Tag beschließen und man weiß, ist noch jemand da, der irgendwie Hilfe braucht, obwohl es jetzt gar nicht mehr passt. Und das braucht eine ja, gewisse Mut und Bereitschaft, auch immer wieder auf das nicht Erwartete zuzugehen, weil wir müssen eben nicht denken, dass alles so in Reihe und Glied und weitergeht, wie es war, sondern wir müssen auch auf das Neue und Unerwartete zugehen und gucken, wie wir und vertrauen, dass wir uns auf eine neue Situation gut einlassen können und auch gut lernen können, zum Beispiel zu heilen. Ich glaube, dass hier mit spiritueller Weg die Verpflichtung hat, heilsam zu wirken unter uns. Dass das eben auch gebraucht ist bei so vielen Leid. Und manchmal bin ich etwas von mir, ja, da wünsche ich mir, ich könnte doch noch heilsamer umgehen mit den vor mir liegenden und mit den mit mir zusammenliegenden Menschen. Situation.
Satari, wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich möchte das gerne auch als Schlusswort von dir nehmen. Wirklich herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für das Gespräch. Und ich bin sicher, es wird nicht die letzte Form des Dialogs gewesen sein. Und auch herzlichen Dank an die Zuhörer, die hier mit dabei waren.
Danke, ich auch.
Einen schönen guten Abend.